Zum ersten Advent wollen wir über den Psalm nachdenken, der zum ersten Advent wohl gehört, dem Psalm 24. Da lesen wir: Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdboden und die darauf wohnen. Denn er hat ihn an die Meere gegründet und an den Wassern bereitet. Wer wird auf des Herrn Berg gehen und wer wird stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, der nicht Lust hat zu loser Lehre und schwöret nicht fälschlich. Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt und das sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist derselbige König der Ehren? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist derselbe König der Ehren? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehren. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Advent, Ankunft, ein Hinweis darauf, dass da jemand unterwegs ist, um bei uns anzukommen. Nach diesem Psalm zu urteilen, könnte man auch sagen, Advent lädt uns ein, die Türen aufzumachen, damit der König der Ehren oder, wie ich in einer anderen Übersetzung gelesen habe, der König der Herrlichkeit einziehen kann. Mach die Tore auf, mach die Türen auf. Ja, natürlich, aber doch nicht für jeden, oder? Für die Bettler? Für die Hausierer? Für die Gammler? Für die Migranten? Für die Vertreter, für die Sektierer, Türen aufmachen? Nein, wenn wir an diese Begriffe denken, dann wird uns sofort klar, wir machen die Türen nicht für jeden auf. Wir machen sie auf für Freunde und Verwandte, für Menschen, die wir gern haben, die wir erwarten. Da ist mir wieder eingefallen, als 1949 mein ältester Bruder von der Gefangenschaft zurückkam, da machte man die Türen auf. Da wurde eine Girlande geflochten und über die Haustüre gehängt. Herzlich willkommen. Man hat ihn erwartet, sehnlich erwartet. Macht die Türen auf. Wer kommt? Das ist schlussendlich die entscheidende Frage überhaupt in unserem Leben. Wer will denn da einziehen? Wem machen wir Raum? Für wen nehmen wir uns Zeit? Wer ist derjenige, der da den Anspruch erhebt, bei uns einziehen zu wollen? Mir ist aufgefallen in diesem 24. Psalm, dass die Bibel da verhältnismäßig eindeutig und einfach redet. Nämlich, mach die Tür auf für den Herrn. Das ist mir aufgefallen. Dieser Herr, die Erklärung kommt ja später, wer er ist, dieser Herr ist der Einzige, der Herr ist. Alles andere, egal wer er ist, ist nur einer, der ihm untergeordnet ist. Das ist der Anspruch der Bibel für den, der hier angekündigt wird. Der Herr, nicht einer unter vielen, nicht ein Untergeordneter, sondern der, der das erste und das letzte Wort in dieser Welt zu sagen hat, auch wenn wir natürlich in unserer Welt leben, wo viele andere ihre Stimme erheben und meinen, sie wären die Leute, die das Sagen haben. Es ist unheimlich tröstlich. In diesem Psalm das ganz einfach ausgedrückt zu bekommen, mach die Tür auf für den, der wirklich Herr ist. Und das ist nun wieder typisch für die Bibel. Sie sagt nicht nur, er ist der Herr, sondern sie erklärt an einzelnen Begriffen, was diesen Herrn auszeichnet, was seine Eigenschaften sind, was ihn prägt, was er wirklich ist und warum er der Herr ist. Wie haben wir es am Anfang gesungen? O lasst uns mit Jauchzen erheben den Schöpfer und Herrscher der Welt. Genau das, was hier dieser Psalm uns sagt. Die Erde ist des Herrn und die, die darauf wohnen. Wir sind höchstens Verwalter, Nutznießer dieser Welt. Anvertrautes Gut ist die Erde für uns, nicht Eigentum. Es gibt einen alten Hausspruch, der heißt, wir wohnen hier so feste und sind nur arme Gäste. Doch wo wir ewig sollten sein, da bauen wir so ewig ein. Er ist der Herr, der Schöpfer dieser Welt. In einer anderen Übersetzung habe ich gelesen, er ist der Herr, der diese Welt geschaffen hat in seiner Fülle. Und das ist ja nun geradezu das Markenzeichen Gottes. Er ist wesentlich geschickter und klüger und besser als alle unsere Konstrukteure in dieser Welt. Bei ihm gibt's Fülle, nicht Eintönigkeit. Wir bauen ein Modul, ein Produkt, und dann gibt es 100.000 davon, die man ihm nachbaut. Bei Gott ist das ganz anders. Er, der Schöpfer dieser Welt, macht nur Originale in dieser Welt. So sagt man uns, dass es keine Schneeflocke gibt, die einer anderen gleicht. Ich kann das nicht nachprüfen. Ich muss das so glauben, wie es die Wissenschaftler sagen. Man sagt uns, in dieser Welt gibt es kein Blatt, das gleiche ist wie das andere. Und Das lehrt uns unsere Wissenschaft. Es gibt keinen Menschen, der aus i-Tüpfelchen dem anderen gleicht. Das zeigt sich daran, dass man Fingerabdrücke nimmt und man behauptet und erklärt uns, es gibt keinen Fingerabdruck, der mit einem anderen verwechselt werden kann, weil jeder nur als Original geschaffen wurde. Das ist Gottes Werk. Man kann darüber nur staunen. Wir sind sein Werk. Die, die auf diesem Erdboden leben, wir Menschen, wir sind nicht das Produkt des Zufalls. Wir sind auch nicht eine entwickelte Kaulquappe. Wir sind Gottes Ebenbild. Was Schönes. Jeder von uns, ob uns das bewusst ist oder nicht, trägt die Handschrift Gottes. Ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen, weil es um uns herum immer wieder Leute gibt, die sagen, ach der. Und wenn man uns so, darf ich das mal von mir sagen, laufen sieht, dann kann man ja erst recht sagen, naja, der alte Knacker so langsam. Aber ist das nicht großartig, dass der alte Knacker und das junge Kind, so wie wir es hinten auf dem Arm haben, eben Bilder Gottes sind? Vielleicht ist das, was wir am anderen und mit dem anderen erleben, enttäuschend und verwischt dieses Bild Gottes in uns. Und trotzdem bleibt es so. Alles, was wir auch sehen, hören, erleben, ist Gottes Geschenk. Wir sind nur Originale, nur echte, darf ich das mal so sagen, Musterexemplare Gottes. Vielleicht schlechte, wenigstens so wie andere uns sehen, aber trotzdem Gottes Musterexemplar. Er hat, so steht hier in diesem Psalm, diese Erde gegründet. Schöpfung ist nicht Entwicklung. Ach, man will uns da erklären, dass der Urknall schlussendlich dieses Leben entwickelt hat. Aber ich möchte mal gerne jemanden treffen, der mir erklären kann, wie diese Evolution von einem Elefanten zu einer Libelle vonstatten gehen kann oder umgedreht. Wie das möglich ist, dass Säugetiere sich entwickeln zu Vögeln, die Eier legen und daraus ein Geschöpf entstehen kann. Also, er hat sie an den Wassern gegründet. Wisst ihr, eigentlich braucht man für solche Evolutionsgedanken sich keine Zeit nehmen. Sie sind echt überflüssig. Und wenn jemand meint, das glauben zu können, dann bin ich fest davon überzeugt, der braucht mehr Glauben als wir, die wir an den Schöpfer Gott glauben. Und gleichzeitig möchte ich noch etwas dazu sagen. Das erklärt uns das Johannesevangelium. Dieser Schöpfer ist Mensch geworden. Da heißt es in Johannes 1, er, dieser Schöpfer, kam in sein Eigentum, das, was er geschaffen hat. Wenn wir von Jesus reden, dann reden wir nicht von einem, der kommt und etwas haben will und nehmen will, sondern dann reden wir von dem, dem wir etwas schuldig sind, weil er hat uns geschaffen. Wer ist dieser Herr? Dieser unfassbare und bis ins Detail hinein schöpferische Gott, der sich uns in Jesus geoffenbart hat. Wer ist das? Und da gibt es eine zweite Erklärung hier in diesem Psalm, die heißt, er ist der Heilige. Wer kann es wagen, in dieser Welt zu ihm vorzudringen? Wer darf gehen an seine heiligen Stätte? Heilig, das heißt unantastbar, fehlerlos, vollkommen. Und merken wir, da sind wir himmelweit von entfernt. Das hat die Sünde vollbracht. Wir sind nicht mehr die Heiligen und auch nicht mehr die Fehlerlosen. Und wir sind auch nicht mehr diejenigen, die vor Gott treten können, so wie es manches Mal ja im Volksmund hört. Wenn ich dem mal begegne, dann werde ich ihn fragen. Nein, wenn wir vor Gott treten, dann werden wir keine Fäuste mehr erheben und keine Fragen mehr stellen. Wer ist schuldlos an Händen, so wie es dieser Psalm fragt? Wer schuldlos ist, der darf ihn begegnen. Und merken wir, in diesem Psalm des Alten Testaments, 1000 Jahre bevor Jesus gekommen ist, wird etwas angesprochen von diesem unheimlich großen Geschenk der Vergebung, das uns durch Jesus entgegengebracht wird, das er für uns erworben hat. Wer reines Herzens ist, die werden Gott schauen. So lesen wir in der Bergpredigt. Ja, wer reines Herzens ist, nur wer ist reines Herzens? Und da gibt es dieses Großartige des Evangeliums, dass Jesus bereit ist, jede Schuld, die wir auf uns geladen haben, ob bewusst oder unbewusst, zu vergeben. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Der Heilige ist er. Das sind die Leute, die nach Gott fragen, so heißt es hier in diesem Psalmen Vers 6. Und da ist die große Frage, darf er denn tatsächlich mitreden in unserem Alltag? Darf er hineinwirken in unsere Entscheidungen, die wir treffen? Die erste Frage, die der Apostel Paulus stellte damals vor Damaskus, war: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und das sind die Leute, die in die Nähe Gottes wollen, die fragen, was willst du? Denn die, die den Willen Gottes tun, das sind die, so sagt hier unser 5. Vers, die werden den Segen Gottes erfahren. Wer den Willen Gottes tut, wird unter diesem Segensspruch Gottes sein. Er wird Segen empfangen. Das heißt, er wird mit dem Segen Gottes beschenkt. Und in diesem Zusammenhang ist in diesem Psalm noch etwas auffallend. Dieses Geschenk des Segens drückt sich aus in der Gerechtsprechung des Sünders. So heißt es in Vers 5. Er wird den Segen des Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. In einer anderen Übersetzung habe ich gelesen, er wird den Segen des Herrn empfangen und die Rechtsprechung oder die Gerechtsprechung von Gott. Nicht wir schaffen uns den Himmel. Nicht wir machen uns vor Gott so, dass wir in seine Gegenwart passen, sondern wir sind beschenkte Leute durch das, was er uns gibt. Es ist nicht unser Verdienst. Und darum, wenn jemand in seinem Leben gesegnet sein will, dann muss er die Tür aufmachen für diesen Herrn der Welt. Und der, der ihm die Tür aufmacht, von dem heißt es in Johannes 1, wer ihn aufnimmt, dem gab er das Recht, Gottes Kind zu werden. Das kann man fast nicht fassen. Und trotzdem ist es so. Dem wird die Tür aufgemacht, dass er sehen wird, wie er ist. Nicht nur am Ende dieser Welt, sondern schon mitten in seinem Alltag. Wer die Tür öffnet, zum ersten Mal oder immer wieder neu, der wird entdecken, da öffnet sich tatsächlich der Himmel. So wie Jesus das dem Nathanael gesagt hat, als er mit ihm sprach. Wer ihm die Tür öffnet, empfängt den König der Ehren. In der alten Übersetzung habe ich gelesen, der öffnet die Tür für den König der Herrlichkeit. Mir gefällt das besonders. Denn mit Jesus kommt ein Stück Glanz Gottes in unser Leben. Oh ja, ich weiß, wir haben da unsere Bedenken, wir haben sofort unsere anderen Gedanken. Trotzdem ist es so, den Himmel offen sehen, ein Stück weit teilhaben an dem, was Gott tut. Ein ungeheures Vorrecht, das wir damit haben. Er schafft das, was wir nicht schaffen können. Er kann den Sieg geben, da wo wir schwach und hilflos sind. Er ist derjenige, der überwindet Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Spätestens am Kreuz von Golgatha kann man das ablesen, ein für allemal. Und darum lädt dieser Psalm ein, die Tür aufzumachen, das Herz zu öffnen, das Leben zu öffnen, Gott hineinzulassen in unseren Alltag. Denn da, wo er einzieht, da bricht ein Stück Himmel in diese Welt hinein, in unsere kleine, so erbärmliche und kleinkarierte Welt. Darum lädt dieser Psalm ein, nicht nur die Tore weit zu machen, sondern die Türen. Die Tür zum Arbeitszimmer. Er will mitreden in unserem Beruf, in unseren alltäglichen Aufgaben, die vor uns liegen. Er möchte und er erwartet, dass wir die Tür öffnen zum Wohnzimmer. Also hinein in unser Familienleben, wo Ehe und Familie zusammen ist. Er lädt ein, die Tür zu öffnen zum Hobbyraum, also auch zu der Zeit, wo wir meinen, wir könnten frei verfügen, indem wir unsere Freizeit selbst gestalten. Er lädt uns ein, die Tür aufzumachen zu den Kinderzimmern, also zu unserem Erziehungsalltag. Was will Gott, dass wir unseren Kindern und Enkeln mitgeben und beibringen? Und er lädt uns auch ein, die Tür zu unseren Kellerräumen zu öffnen, also zu den Gebieten, wo sonst niemand Zutritt hat und wo vielleicht manches ungeordnet herumsteht und das Leben blockiert. Mach die Tür auf. Und dann wirst du erfahren, dass er mächtig ist, stark und mächtig, ein König, ein Sieger der Herrlichkeit. Mach mit, lädt dieser Psalm ein. Mach es nicht so wie ein Zacharias, der mit seinen Fragen und seinen theologischen und menschlichen Gedanken Gott in Zweifel zieht und der deshalb über Monate hinweg schweigen musste. Sein Zögern, sein Zweifeln war für ihn garantiert sehr bitter. Und wenn wir die Tür nicht öffnen, dann kann Gott sich nicht offenbaren. Darum vertraut ihm. Er hat garantiert die beste Lösung für unser Problem, egal wie es heißt. Mach die Tore auf in deinem Leben, in deinem Herzen, in deinem Haus, damit der König der Herrlichkeit einziehe und Wohnung nehme und seine Herrschaft ausbreite zu unserem Heil und zum Segen auch für andere. Lasst uns beten. Wir wollen dir von Herzen danken, Herr Jesus, dass du bereit bist, in unser kleines Leben hereinzukommen, um es zu gestalten, zu verändern, um uns deine Größe und Herrlichkeit erfahren zu lassen. Herr, wir wollen ehrlich dich bitten, komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch mir erscheint. Herr, vor uns liegt eine neue Woche. Schenke, dass wir dich da drin erfahren und dass du da mitregieren und deine Herrschaft ausüben kannst zu unserem Heil und zu deiner Ehre. Amen.